Hören Sie mich? Können Sie mich hören? Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Kennt ihr die offenen Jackenträger? Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Also meistens die Jeansjacken offen. Nicht zugeknöpft, geht ja gar nicht. Und ach so, es sind nicht nur Boomer, aber oft. Ist mittlerweile zum Kampfbegriff geworden, oder? Mit den offenen Jacken rumrennen. Da gibt es wieder Menschen, bei denen darf man das Wort Jena nicht sagen. Keine Ahnung. Was ist denn gegen Jena zu sagen? Hier Rosenkeller und gibt's da schöne Sachen. Und es gibt das Sound of Jena. Was ist das Sound of Jena? 25 Years Electronica. Eine neue Platte, die verzögert rausgekommen ist. Elektronische Musik im Jenenser, im Jenaer Umfeld. Also praktisch ganz Thüringen. Und zwei Typen, die dort veröffentlicht haben, ist Klinker auf Sinch. Guter, große, schöne Mann. Und Jan Witte, den ihr vielleicht auch kennt, von Senderelevant, hat auch veröffentlicht. Und mit Jan Witte spreche ich. In den nächsten zwei Stunden. Und doch zuvor spreche ich mit Sergei Lochthofen. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja erst gedacht, der Postillon hat den Spiegel gehackt, also die Spiegel-Online-Seite. Denn die Schlagzeile lautet, die AfD will die deutsche Regierung stürzen und wirbt in den USA um Unterstützung. Da dachte ich, naja, also das kann ja nicht. Hätte ich vielleicht noch vor 5 Jahren gedacht, dass das ein Hack ist und dass mir die Kolleginnen hier einen Streich gespielt haben, aber nein. Und eine weitere Schlagzeile lautet auf tagesschau.de, die USA stehen nicht mehr an der Seite der Europäer. Naja. Schräge Zeiten. Deswegen brauchen wir Stabilität. Zumindest musikalische. Mit der XX oder Bronski Beat oder We Smile, also alte Sachen. Oder Buxted Yuri mit einem Marie Davidson Remix von Schadenfreude. Und Kraftklub, all die schönen Worte. Anger 77 haben auch ein neues Stück gemacht, wo die auch nur Angst haben, naja. Wir hören Musik von Gia Wolf, Audio 88 und Jessen, Edgar Wasser, Pleike, Leoniden. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, noch Vandalismus, Aerobic und der wunderbare Betteroff. Euch einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Carsten Rose, ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
Run away, run away, run away. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning couldn't get.
Es könnte eine Schlagzeile aus dem Postillon sein, möglicherweise, wenn ich mir das anschaue. Oder der Postillon hat also die Seite gehackt vom Spiegel. Da steht nämlich, die AfD will die deutsche Regierung stürzen und wirbt in den USA für Unterstützung. Noch vor 5 Jahren hätten wir das für einen Gag gehalten, aber mittlerweile ist es kein Gag mehr oder zumindest ein schlechter Scherz. Oder, Herr Lochthofen?
Oh, es gibt gar keine so schlechten Scherze, dass sie nicht gemacht werden. Sie sprechen ja gleich das Richtige an. Höchstwahrscheinlich das Strategiepapier, was in Washington erschienen ist. Was ja auch heutzutage ja die ganzen Gazetten und die ganzen Kommentatoren beschäftigt. Es ist schon ein Schurkenstück, was uns da präsentiert wird. Aber bevor ich dazu komme, würde ich erstmal mit was Lustigem beginnen, was genau aus der gleichen Richtung kommt. Sie sind ja ein bekennender Nicht-Fußball-Fan. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja, und haben aber trotzdem bestimmt mitbekommen, dass letzte Woche in Washington im Kennedy Center die Auslosung war für die Gruppen, für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Kanada, in den USA und Mexiko. Hatten Sie das mitbekommen?
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass Donald Trump, dass das Soccer, was ja also in Amerika heißt das ja American Football, heißt es ja Football.
Er war mit auf der Bühne und dieser stadtbekannte Ganove Infantino, also der FIFA-Chef, der hat eine Schmiere dort abgewickelt. Also sowas hätte man wirklich in einem Hollywood-Streifen, so vor 10, 15 Jahren, hat man gesagt, naja,
übertrieben. Das
haben die sich irgendwo in irgendeiner Hinterstube ausgedacht, da kann man richtig drüber lachen. Aber dass der da, dieser Schmierenkomödiant da vorne stand und dann der Donald Trump nicht mal abwarten konnte, dass er eine sogenannte Friedensgoldmedaille um den Hals gehängt bekommt, sondern selbst dahin grapschte und sich das umhängte, strahlte dabei wie, ich weiß es nicht, ob Sie mal, naja, Sie haben ja jetzt Enkelkinder, da fahren Sie bestimmt auch mal in die Alpen und da wird auch mal eine Skischule gemacht. Und am Ende der Skischule von den Kindern gibt es immer ein kleines Rennen und alle, die es bis runter schaffen, kriegen eine Medaille. Ja? So eine Medaille war das bei diesem Infantino, bei dieser Veranstaltung und Donald Trump krapschte die, hängte sich die um und dann hat man das Ganze gesehen, das ganze politische Programm von Donald Trump und diesem Mann. So eine lächerliche Figur steht an der Spitze der wichtigsten Nation und regiert natürlich auf diese Art und Weise. Dass da ein Sicherheitskonzept rauskommt, wie wir es jetzt hören, wo die Europäer eigentlich der Hauptfeind sind, nicht die Russen, nicht die Chinesen, sondern die Europäer. Das ist schon also ein Schurkenstück. Aber ich habe das ja schon immer sehr frühzeitig gesagt, hier geht es um Ideologie. Und die Europäische Union, dieses große Friedensprojekt, dass Länder, die über Jahrhunderte miteinander Krieg führen, plötzlich miteinander gemeinsame Interessen haben und gemeinsam versuchen, die Zukunft zu meistern, das ist all diesen Autokraten, ob in Russland, in China, aber auch in Amerika inzwischen, ein Dorn im Auge. Und insofern geht es ja wirklich gegen unsere Art des Lebens mit diesem neuen Sicherheitskonzept. Das heißt also, dass man miteinander die Dinge regelt, nicht gegeneinander und nicht der Stärkste sich das nimmt, was er braucht oder in seiner Einflusssphäre und der Rest, der muss dann hinterher schauen. Also es ist schon eine Zeit, in der wir leben, mein lieber Mann.
Eine infantile Politik und Infantini muss ich immer an Infantil denken und das war ja, so war ja die Inszenierung tatsächlich, also Arschkriecher, Speichellecker und das ist ja so, es ist ja widerwärtig.
Absolut, absolut, sagen wir charakterlich unerträglich. Trotzdem sehr effektiv, ja. Das heißt also, der schleift sich da ein und hofft natürlich auf diese Art und Weise, dass ihre halbmafiöse Organisation, diese FIFA, auf diese Art und Weise, nächstes Jahr einen guten Reibach macht. Wobei eben auch noch nicht raussteht, ein Teil der Fußballspiele soll ja in Städten sein, in Boston und in anderen, ich glaube Portland auch, wo Demokraten ja an der Macht sind. Und Donald Trump versucht ja die ganze Zeit sozusagen, die zu bestrafen und sozusagen strammen Republikanern diese Fußballspiele zu übereignen. Das heißt also, auch die Art und Weise, wie in den Sport hineinregiert, wir sind ja beide nicht naiv, wir haben ja auch die DDR erlebt, wir haben den Kalten Krieg erlebt, wir wissen ja, dass Sport auch Politik ist immer, ja, also auch der Versuch immer den anderen zu zeigen, dass man doch eine deutlich erfolgreichere Nation ist. Aber dass das so auf diese Art und Weise brutal geschieht, das wird uns hier, sagen wir, auf der Bühne geliefert. Und ich habe das Gefühl, also mir wird es immer zunehmend unwohler als Zuschauer in dieser Veranstaltung.
Es gibt ja noch mehrere Dinge, die politisiert werden. Es ist der Sport sowieso, das war schon immer so, das war im Kalten Krieg so. Es ist ja beim ESC, selbst bei einem Schlagerwettbewerb wird er politisiert. Also es ist im Grunde alles politisch, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir leben ja auch in einer Welt. Wir können ja so unpolitisch tun, wie wir wollen. Selbst die Menschen, die keine Nachrichten schauen, selbst die Menschen, die nicht wählen gehen. Letztlich ist es auch immer ein Ausdruck auch von Politik und damit gestalten sie auch Politik. Das Nichtwählen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, anderen an die Macht zu verhelfen oder nicht zu verhindern, dass die Falschen an die Macht kommen. Das heißt also, nein, wir können uns dem nicht entziehen, das ist vollkommen klar. Die Unterhaltung ist natürlich auch immer politisch. Ich erinnere mich an die Zeit des Kalten Krieges, da spielte das immer eine große Rolle, wer wo mit wem aufgetreten ist und ob mal jemand aus dem Westen mal in den Osten kam, etc., etc. Dass das aber heute in dieser scheinbar doch sehr aufgeklärten Welt immer noch so weitergeht und dass natürlich auch die Auseinandersetzungen an dieser Stelle nach wie vor ziemlich tief gehen und dass natürlich auch in Europa durchaus ganz unterschiedliche Auffassungen gibt, zum Beispiel das Verhältnis der Spanier zu Israel und zum Gazakrieg, ist natürlich ganz anders zum Teil wie in Deutschland mit unserer Geschichte und mit unserem Hintergrund. Das heißt also an dieser Stelle, ich würde das Ganze etwas tiefer hängen. Wer nicht kommt, der kommt nicht und wer hingeht, der geht hin. Natürlich ist es schon so, dass man, wie soll ich sagen, zum Teil ja auch die Künstler bestraft, die ja möglicherweise sogar eine kritische Haltung haben zu dem, was in ihren Ländern passiert. Aber das interessiert natürlich in dem Augenblick gar niemanden mehr.
Kommen wir mal zu weiteren Schlagzeilen, die wir uns hätten vor 5 Jahren nicht vorstellen können. Also aktuelle Schlagzeile in der ARD, in der Tagesschau ist, die USA stehen nicht mehr an der Seite der Europäer. So, das ist ja, selbst Röttgen spricht von einer Zeitenwende. Also die strammsten Atlantiker kommen jetzt ins Zweifeln und sagen, es ist nun die Grundsatzfrage, wird es jemals wieder sein wie vor Trump oder hat der Trumpismus, von dem ja schon gesprochen wird, schon alles durchsetzt und es wird also nie mehr so werden wie vorher. Was glauben Sie, wenn Trump in 3 Jahren weg ist?
Naja, das verschiebt sich schon ganz schön stark. Wir haben das ja auch in der ersten Trump-Zeit gemerkt. Er hat da ja nicht ganz so konzentriert wie jetzt, aber auch schon einiges verändert. Und Biden hat nicht alles zurückgenommen. Das heißt, auch die Demokraten profitieren zum Teil von Dingen, die wir also als unerträglich finden im Verhältnis zwischen befreundeten Nationen, sage ich mal. So, dass das nicht alles zurückzudrehen ist, ist vollkommen klar. Auch der Zustand, dass man einfach willkürlich die Politik, also nicht mehr nach Logik, nicht mehr nach Argumenten, nicht mehr nach Überzeugungen gestaltet, sondern nach Tagesform. Also, sage ich mal, wenn über Krieg und Frieden entschieden wird, war früher mal üblich, dass der Außenminister oder Diplomaten sich damit beschäftigen. Also Menschen, die über Jahrzehnte sich mit einem Thema befassen, die auch im Detail stecken, die ungefähr wussten, was wo passiert. Im Augenblick ist es ja so, es wird ein Schwiegersohn, ein Immobilienhändler, wird nach Moskau geschickt und soll Verhandlungen führen. Das heißt also, der Niedergang an dieser Stelle ist gigantisch. Und ich glaube, dass diese Verhältnisse insgesamt Schaden nehmen an dieser Stelle. Trotzdem gehe ich mal fest davon aus, wenn es in Amerika einen Wechsel gibt, gibt es auch an dieser Stelle wieder eine Korrektur. Insofern sage ich mal, müssen wir trotzdem auf der Hut sein. Es gibt keine Gewissheit für die Zukunft. Das heißt, wir müssen unser eigenes Ding machen, zunehmend. Das kostet Geld und niemand will das bezahlen. Das ist das Problem.
Und ob es irgendwann Frieden geben wird, steht auch noch in den Sternen oder ist der greifbar?
Es gibt ja wieder den nächsten Joke, also an dieser Stelle, auch wenn das sehr bitter ist, dass die nächste Deadline für Donald Trump der 31. Januar ist. Also bis dahin muss Frieden in der Ukraine herrschen. Warum 31. Januar? Weil das der letzte Tag ist, an dem die Nominierungen für den Friedensnobelpreis erfolgen können. Das heißt, dass dieser Mann tatsächlich, also wirklich überzeugt ist, also mit dieser Infantino-Medaille haben wir es ja nochmal gesehen, dass der wirklich als Ziel seines Lebens das ansieht, an dieser Stelle sozusagen das umgehängt zu bekommen. Das ist schon wirklich gemessen auch an dem Leid, was da in diesem Krieg stattfindet. Die Russen bombardieren ja nach wie vor täglich diese Länder, dieses Land, die zerstören nach wie vor den ganz bescheidenen Wohlstand, den sie haben. Also wenn wir uns das nur vorstellen, dass bei uns ständig irgendwo Granaten reinschießen würden. Aber das geht, glaube ich, bei vielen Menschen schon längst an ihnen vorbei. sagen, ja, Hauptsache Ruhe da hinten und das interessiert mich nicht, wie das aussieht. Und für Donald Trump ist es nur eine Frage, welchen Nutzen kann ich aus so einem Frieden ziehen? Ein Deal, das Wort würde ich als Unwort des Jahrzehnts, sage ich mal, aufnehmen. Also Hauptsache ein Geschäft machen, der Rest ist egal.
Nun sollte man Probleme immer strukturell angehen und nicht individuell und persönlich. Das heißt, nicht Donald Trump ist das Problem, sondern ein System, was ihn überhaupt erst möglich gemacht hat?
Naja, ich glaube, es gibt keine absolute Kontrolle. Schauen Sie bei uns die Aufregung vor ein, zwei Jahren, wo man dann feststellte, wenn die absoluten Mehrheiten im Bundestag nicht mehr gewährleistet sind, vor allem auch Mehrheiten nicht, um die Verfassung zu ändern, weil eine rechtsradikale Partei auch viele Stimmen hat im Bundestag. Wie kann man sozusagen das demokratische System in der Bundesrepublik wetterfest machen? Und wir stellen dann am Ende, wenn wir es logisch zu Ende denken, fest, es geht nicht. Das heißt, wir können viele Sicherheiten einbauen, aber wenn zum Beispiel wie in Amerika die obersten Richter handverlesen sind von einem Nicht-Demokraten, und da ist Trump in der vordersten Reihe bei den Nicht-Demokraten, dann ist auch dieses Gericht nicht mehr in der Lage, bei allen Dingen, die wir kennen, ein Korrektiv zu sein. Und das heißt also, wir bewegen uns in eine postdemokratische Zeit hinein. Nicht nur der Westen zerfällt, sondern es zerfällt auch die innere Struktur der Demokratie. Dagegen steht Europa noch. Da steht die Europäische Union. Sie wissen ja, ich bin ein großer Anhänger dafür, dass wir noch mehr zusammenrücken und dass wir eine gemeinsame Außenpolitik machen und einen gemeinsamen Außenminister haben, dass da mehr, noch mehr Macht konzentriert wird in Europa und nicht in den Ländern. Aber ich glaube, der Zeitgeist ist in Amerika nicht nur so, sondern auch bei uns. Und Sie sehen ja auch in dieser neuen Strategie der Amerikaner, sie sind wild entschlossen, profaschistische Kräfte in Europa zu stärken, nur damit die Europäische Union geschwächt wird.
Wäre es da nicht einfacher und besser und strategisch klüger, sich China zuzuwenden? Also China ist zumindest stabil und hat nicht so extreme Expansionspläne. Und Wadefuhl ist ja jetzt gerade, oder hat er ja den Peking-Besuch, den China-Besuch nachgeholt. Wäre das eine Möglichkeit?
Nein, die Chinesen sind natürlich ein ganz gefährlicher Partner. Wir merken das ja nicht nur bei den seltenen Erden. Die Geschichte, ich bin ja nun ein bisschen älter als Sie und sicherlich auch älter als die meisten unserer Zuhörer. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das damals Anfang der 70er Jahre passierte, dass Richard Nixon, der stand nun, war ja wirklich ein windiger Typ, unter Druck und versuchte irgendwie im Kalten Krieg gegenüber den Russen einen Schachzug zu machen, den er als genial empfunden hat. Kissinger war natürlich derjenige, der das alles eingeflößt hat und auch entwickelt hat. Das heißt, es gab eine Rivalität nicht nur zwischen Ost und West, sondern es gab natürlich auch eine starke Rivalität seit den 50er Jahren zwischen der Sowjetunion und China. Die Sowjetunion hatte ja damals kritisch die Zeit von Stalin unter Khrushchev analysiert. Das hat den Chinesen nicht gefallen. Das ist ja heute noch ein stalinistisches Regime. Ja, also von der Macht her, von der politischen Art der Ausprägung. Und damals haben die Amerikaner gesagt unter Nixon, kommt, wir versuchen mal die Chinesen da rauszuhauen, damit dieser Block nicht zu groß wird. Das ist ja auch etwas, was Donald Trump und seine Berater umtreibt. Sie möchten nicht, dass Russland und China zu nah aneinander geraten. Da liegt ja auch eine Triebfeder dafür, dass sie sagen, egal was in der Ukraine passiert, Hauptsache wir können die Russen wieder ein bisschen an uns ziehen. Das heißt, in diesem Dreieck nicht der ausgeschlossene Dritte zu sein, ist ein sozusagen seit Jahrzehnten bestehend Ziel der einzelnen Teilnehmer dieser ganzen Geschichte. Und China spielt die entscheidende Rolle an dieser Stelle. Damals haben die Amerikaner gesagt, na komm, wir nutzen die billige Arbeitskraft, die Chinesen haben was davon, wir haben was davon. Inzwischen ist das der große Rivale, der Systemrivale. Und der Systemrivale heißt Kapitalismus härteste Art nach innen. Das heißt, die Leute werden ausgebeutet wie in keinem zweiten Land, das wirtschaftlich entwickelt ist, aber politisch in einer Macht konzentriert, in einer Diktatur, das Ganze. Das gefällt natürlich auch selbst Donald Trump. Sowas könnte er sich für Amerika auch vorstellen. Und insofern sage ich mal, sich an China anzulehnen, heißt mit unseren Vorstellungen von Gemeinsamkeit hier in Europa, ich hätte das völliges Ausliefern. Wir sind ja schon ziemlich ausgeliefert. Wir haben sehr naiv sozusagen unsere Produktion, unsere wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen nach China ausgelagert und merken das jetzt bei der Automobilentwicklung. Jetzt haben sie uns, wie der alte Walter Ulbricht gesagt hat, überholen, ohne einzuholen. Das haben die genau bei den Elektroautos gemacht und sind jetzt plötzlich auf dem Markt und wir geraten immer mehr unter Druck. 10.000 Arbeitsplätze gehen jeden Monat bei uns verloren. Das heißt, an China sich anzulehnen, wäre sicherlich Selbstmord.
Hm. Dann ist der Rentenstreit ja eigentlich Pillepalle, oder ist es das nicht? Denn wir werden ja alle alt und werden alle irgendwann Rente oder eben, naja, Grundsicherung beziehen.
Es läuft darauf in Ostdeutschland hinaus. Und Entschuldigung, was mich daran bewegt, wie undankbar eigentlich die Menschen sind, wenn Politik sich um sie kümmert. Das heißt, die arme SPD, die hat ja den Mindestlohn durchgestanden. Sie hat auch für die Erhöhung gesorgt. Das heißt, davon profitieren vor allem ostdeutsche Arbeitnehmer, weil bei uns einfach die Situation anders ist als in Baden-Württemberg. Und bei den Renten ist es nicht anders. Wir profitieren von der Grundrente viel mehr und viel mehr Menschen profitieren davon im Osten als im Westen. Trotzdem fällt den meisten Menschen nicht ein, die SPD zu wählen, die ihnen hilft, sondern sie nehmen eine Partei und wählen eine, die sagt, pass mal auf, das ist viel zu viel, was da subventioniert wird. Wir müssen eigentlich das Ganze auch vor allem in Ostdeutschland kürzen. Die wählen trotzdem diese Partei. Da kann man lange drüber diskutieren, warum. Aber im Augenblick ist es ein schönes Beispiel dafür, wie undankbar auch der Wähler bezogen auf die Politik ist. Gibt auch noch ein anderes Beispiel, ich nenne es nur mal am Rande. Die dänische Ministerpräsidentin, die einen langen, guten Lauf gehabt hat mit einer relativ straffen, pragmatischen Politik, 10 Jahre lang ist sie schon dran, ist jetzt plötzlich im absoluten Umfragetief gelandet von 17% ihrer sozialdemokratischen Partei in Dänemark. Bis dahin war sie wirklich der Shootingstar in Europa. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, wir können es nicht mehr finanzieren, also müssen wir das Eintrittsalter für die Rente auf 70 erhöhen. Hm. Und sie hat gesagt, wir müssen einen Feiertag opfern, damit wir das Ganze finanziell hier hinkriegen. Die Leute haben gesagt, du spinnst doch, und wählen sie nicht. Das heißt also, es ist offensichtlich, dass man es machen muss.
Hm.
Und da wird der bestraft, der die Botschaft verkündet, und diejenigen, die sagen, das machen wir ohne dem, wir schicken ein paar Migranten raus, wir machen das und das und dann wird das schon alles wunderbar laufen, dann nehmen sie die lieber. Das heißt also, es gibt an dieser Stelle keine Logik und keine Dankbarkeit.
Das heißt, was bleibt da? Was ist die Erkenntnis?
Das heißt, es ist nach wie vor sehr schwer. Das beste Beispiel ist der Merz, was der alles im Wahlkampf versprochen hat. Also auf keinen Fall werden die Schulden erhöht. Und jetzt haben wir 500 Milliarden Zusatzprogramm. Wir haben uns ja hier unterhalten in dieser Sendung. Und haben immer gesagt, das geht gar nicht. Also rein rechnerisch geht es gar nicht. Also man muss das Geld irgendwo hernehmen. Ja? Aber wenn du das vorher sagst, dann wählen sie dich nicht. Also da draußen sind sehr viele Menschen, die wollen gerne betrogen werden, um dann hinterher zu sagen, das war aber jetzt nicht schön, das hat er anders versprochen. Jetzt liebe ich den aber nicht mehr.
Hm. Ja? Ach, haben Sie den BSW-Parteitag verfolgt?
Ja.
Wirklich?
Als Thüringer muss man ihn ja verfolgen, weil Aha. Die Thüringer ja nun für alles verantwortlich gemacht werden, was schlecht im BSW geht. Dummerweise haben die 16% hier und sitzen in der Regierung und machen eine ordentliche Arbeit. Aber das kann natürlich Sarah Wagenknecht nicht gefallen. Die ist ab Zwietracht aus und das hat sie natürlich in Magdeburg gezeigt. Erstens will sie die Arbeit nicht machen. Also das heißt, sie hat andere jetzt vorgeschoben, die müssen jetzt die Verantwortung übernehmen, wenn das alles nicht so läuft beim BSW. Sie möchte höchstens Fraktionsvorsitzende sein, das heißt im Bundestag natürlich ganz anders präsent sein, medial anders präsent sein. Und ansonsten macht sie die Thüringer verantwortlich dafür, dass sie die Wahl vergeigt hat. Also ich glaube, wenn sie überall 16% wie in Thüringen gehabt hätte, dann hätte sie ganz andere Sorgen im Augenblick. Es ist unverschämt, was da erzählt wird, aber eben auch angesichts der Mitglieder und der Wähler durchaus, die sind alle an diesem Krawall interessiert.
Haben Sie parat, was BSW, wie der neue Name sein soll?
Ach, ist mir egal, das ist Sarah Wagenknecht, ob nun der Wein so heißt oder so heißt, er schmeckt halt so wie immer.
Ah, wenn ich schon Vernunft höre, Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft, das ist ein bisschen sperrig, aber BSW als Kürzel prägt sich eigentlich ganz gut ein.
Naja, es hat sich natürlich an den Namen, Sarah Wagenknecht bleibt ja dabei. Ich meine, nächstes Jahr will sie ja auf keinen Fall den Namen schon ändern, Sie will ja noch in Sachsen-Anhalt. Wobei eben nicht klar ist, wie sich die Wähler verhalten. Ob die das nun jetzt auch noch toll finden, was sie macht oder nicht, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen, ja, wie viele das sind vor allem. Genug Gnatz bei den Leuten ist ja vorhanden. Man weiß immer nicht, in welche Richtung der dann rauskommt. Aber konstruktiv ist das nicht, was da passiert. Und daran scheinen auch viele ihrer Anhänger nicht interessiert zu sein. So wie sie den Thüringer dort behandelt haben, den Herrn Schütz, der ja auch eine ordentliche Arbeit hier in Thüringen macht, ganz unaufgeregt. Wer hätte das gedacht nach einem Jahr so einer komischen Konstellation in Thüringen, dass wir ganz leise einfach nur die Arbeit machen und auch die Linke ordentlich mitzieht. Also das kann natürlich Sarah Wagenknecht nicht gefallen. Sie ist nur interessiert an Zoff und an Knatsch und an Talkrunden, in denen sie sitzen kann.
Das habe ich letztens gedacht. Eine Regierung, die keine Mehrheit hat, muss sich mit den Linken arrangieren. Es läuft trotzdem irgendwie. Sie sagen ja immer, wenn Ruhe ist, ist es ein gutes Zeichen.
Naja, ich bin immer froh, wenn Thüringen nicht mit irgendwelchen Unsinn in den Schlagzeilen ist. Ich bin ja ein großer Anhänger unseres Bundeslandes und auch qua Amt, aber auch dadurch, dass man ja viele Jahre sich dafür eingesetzt hat. Ich finde es immer gut, wenn einfach pragmatisch im Interesse der Menschen abgeräumt wird, das Ganze. Und ich hoffe auch immer noch, so naiv bin ich natürlich, dass am Ende das doch auch honoriert wird, dass man sagt, gut, es mag da draußen alles ein bisschen, aufregend sein, aber bei uns in unserem schönen kleinen Auenland, wie das so bei Herrn der Ringe heißen würde, läuft die Sache doch ganz gut. Wir können uns ja sogar die Zahlen anschauen. Deutschland ist ja wirtschaftlich in der Stagnation, Thüringen nicht. Thüringen hat 0,6% Wachstum, fast 1%, weil wir natürlich nicht ganz so auf dem Export, also nach Amerika und nach China orientiert sind. Aber das zeigt ja auch, dass es durchaus möglich ist, in dieser Zeit auch vernünftig zu arbeiten.
Herr Lochthofen, Sie kurieren jetzt mal Ihre Erkältung aus oder haben Sie noch eine gute Nachricht für uns?
Ich hatte noch zwei schöne gute Nachrichten, die kommen aus Weimar. Einmal dieses Festival-Television, was Sie da hatten, finde ich gleich sehr gut, dass die das geholt haben, dass einfach mal auch der Spot auf Weimar noch einmal geschickt wird, nach Thüringen kommt. Also ich finde das gut, dass Sie das übernommen haben. Und zweitens, dass dieses Kontrollgremium für die Öffentlich-Rechtlichen auch in Weimar angesiedelt wird. Zwei gute Punkte für Weimar und natürlich für uns alle.
Wunderbar. Wir hören gleich einen Beitrag über die Televisionale von Reinhard und den hört man auch nächste Woche wieder mit Ihnen gemeinsam, kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr, je nachdem, auf jeden Fall am Montag. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Passen Sie auf sich auf und danke
ich für... Ich muss erstmal durchatmen, hier ist ein bisschen trockene Luft im Raum, deswegen habe ich ein bisschen knappe Luft.
Alles klar. Dann alles bis klar. Nächste Woche und Ihnen alles Gute. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
No. don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I get closest, go all slow.
Slow. Nee, so langsam wird es auch nicht werden. Eine sehr wunderbare und eine sehr schöne Version, Crystallize von The XX, von der gleichnamigen Platte The XX und hier in der Deluxe-Version. Ach, herrlich. Und jetzt haben wir auch eine neue Version von dem Stück Schadenfreude von Baxter Dury und Mary Davidson hat das Stück remixed. Es gibt ja so deutsche Worte, die es in den internationalen und auch in den englischen Sprachgebrauch geschafft haben, also von Rucksack bis Kindergarten und eben Schadenfreude. Also das ist ja auch, ist das Urdeutsch oder warum gibt es im Englischen keinen adäquaten Begriff für Schadenfreude? Ist ja auch was Übles eigentlich. Auch manchmal ist es auch schön. Wo man sich, also Schadenfreude, ein wunderbares Stück von Baxter Dury hier in einem Murray Davidson Remix. Und danach gehen wir nach Weimar. Herr Lochthofen hat es angesprochen und hat sich gefreut darüber, dass die Televisionale nach Weimar gekommen ist. Ein wunderbares Festival, was früher in Baden-Baden stattfand. Und jetzt tatsächlich nach Weimar gewandert ist. Und wer war dort? Natürlich der Reinhard, der ja also mit seinem Flash-Mic da immer unterwegs ist und Leute getroffen hat. Schauspieler, Studierende, DrehbuchautorInnen und Serienfans. Und es ist auch herrlich. Und ich war nicht dabei. Aber nicht so schlimm, denn Reinhard bringt uns einen Eindruck. Wie war es auf der Televisionale in Weimar? Schadenfreude. Baxter Dury. An einem Mary Davidson Remix Schadenfreude. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Unterdessen das Magazin Radio Frei.
I was in Croatia, sitting by the sea.
Murray Davidson Remix, ganz hervorragend. Ganze 5 Tage nur Glotze schauen oder bingen, das haben einige Menschen in der vergangenen Woche beim Fernseh-, Film- und Serienfestival Televisionale hier in Thüringen in die Tat umgesetzt. Den ganzen Tag lang haben vor allem Filmschaffende Dramen, Polizeirufe und einzelne Folgen deutschsprachiger Serien geschaut. 35 Jahre lang fand das Festival in Baden-Baden statt. Jetzt ist die Televisionale nach Weimar umgezogen. Gewonnen hat am Ende unter anderem No Dogs Allowed, ein ZDF-Fernsehfilm über einen Jugendlichen, der bei sich pädophile Neigungen entdeckt. Außerdem wurde Schwarze Früchte ausgezeichnet, eine ARD-Serie über schwules Leben und Alltagsrassismus. Mein Kollege Reinhard war vor Ort in der Weimar Halle. Seine besondere Situation, er wusste nicht, wer vor seinem Mikro steht. Mal waren es Schauspieler, mal Studierende, Drehbuchautorin oder einfach Serienfans.
Entschuldigung, Radio Frei aus Erfurt, Lokalradio, Schwestersender von Radio Lotte aus Weimar. Ich wollte es gar nicht so überfallen. Ich wollte nur mal wissen, weil ich weiß, wer hier wer ist, was euch zur Televisionale treibt, ob ihr Filmschaffende seid, welche Funktion ihr habt.
Ich bin Agentin und es ist sehr interessant, die Live-Diskussion der Jury, mit allen Beteiligten, mit der Studentenjury. Dann haben wir Weimar für uns entdeckt, muss man auch sagen. Kannten wir noch nicht.
Deswegen muss man Agentin mal präzisieren. Also es ist jetzt nicht Location Scout, sondern schon Casting-Agentin. Also
mal. Nein, Drehbuchagentin. Drehbuchautorinnen und Autoren und deren Werke ja zum Teil vertreten sind. Diesmal ist von uns jetzt niemand da, aber es ist immer interessant, die Werke der anderen einfach zu sehen, zu diskutieren.
Ich bin Filmschaffender, ich bin Schauspieler aus Frankfurt am Main. Bin eigentlich dem inneren Ruf meines inneren Goethes gefolgt in die Stadt Weimar, wo ich quasi vor hunderten von Jahren schon durchaus Kultur, Landschaft und Menschlichkeit schätzen gelernt habe.
Also ich studiere an der Ludwigsburg Filmakademie und im Rahmen der Serienkurses bin ich jetzt hier eingeladen worden. Oder wir sind halt mit der Klasse da.
Gibt es hier so Aha-Momente, wo man denkt, ach, interessant gestaltet?
Also vieles ist eigentlich ganz gut gemacht. Gutes Programm, ich finde es eigentlich schon gut. Aus der Drehbuchsperspektive kann man immer was sagen, aber es ist halt auch manchmal Geschmackssache, aber manchmal auch so die andere Herangehensweise, oder?
Und 4 Euro. Wir studieren beide zusammen in derselben Klasse. Also ich fand, gestern waren wir auf einer auf einer Panel. Und dort haben sie über, wie Gewalt inszeniert wird, gesprochen und haben darüber gesprochen, dass oft der Täter und seinen Hintergrund und seine Vergangenheit vor allem gezeigt wird, aber dass das dasselbe für den Opfer nicht gemacht wird und die dann einfach dort liegen, aber man, also dass nicht so viel Fokus auf ihn gelegt wird. Und das fand ich sehr interessant und werde sicherlich darüber nachdenken jetzt noch.
Ja, ich bin Schauspielerin und Autorin und habe ein Theater geleitet in München 20 Jahre lang. Genau, und ich bin hier zum ersten Mal, also ich war auch nie auf der Televisionale davor, aber ich bin einfach total begeistert. Also von der ganzen Unternehmung und auch, wie das in die Stadt passt. Ich finde das sehr, sehr gut. Sehr gut platziert hier auch.
Was gibt es an neuen Erkenntnisgewinn?
Naja, dass Film einfach immer wieder neu diskutiert werden muss. Und ich finde halt die Gesprächsformate, also für mich ist es super aufschlussreich, die Filme zu sehen, die Bildsprachen zu sehen, die Inhalte und die Auseinandersetzung mit Gegenwart und das aber auch nochmal mit den MacherInnen zu diskutieren. Also das ist eigentlich der große Gewinn.
Ich bin Filmproduzentin und die Firma, in der ich arbeite, die neue Filmproduktion, die macht den Erzgebirgskrimi. Also zunächst einmal finde ich das ganz wunderbar, dass wir jetzt hier in Weimar sind. Also die Stadt ist ja, die zeigt sich ja auch von der schönsten Seite mit strahlendem Sonnenschein. Aber die Stadt ist wunderbar und der Ort hier ist auch sehr gut gewählt. Ich finde es sehr angenehm, hier sehr fokussiert und gleichzeitig hat das auch eine Größe und Leichtigkeit. Die Räume sind angenehm und die Menschen, es ist auch sehr überschaubar, das ist angenehm. Und das Thema hat mich natürlich auch sowieso sehr interessiert, ost- und westdeutsche Perspektiven, also ostdeutsche Perspektiven, wie erzählt man, wo gibt es noch Nachholbedarf, was muss verbessert werden und was ist aber auch schon erreicht. Es ist ja auch schon viel erreicht, es wird ja viel gedreht auch.
Jetzt gibt es ja auch das Netzwerk Quote Ost, was ja genau sich darum dreht, wurde hier auch vorgestellt nochmal. Also ist es denn wirklich so, dass es immer noch eine ostdeutsche Perspektive braucht oder wäre es nicht am besten, wenn man irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenkt?
Ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine ostdeutsche Perspektive, aber ich bezweifle, dass das nur Leute aus Ostdeutschland machen können. Ich glaube, wir können das alle gemeinsam machen. Man muss sich da miteinander, in den Dialog treten. Also ich bin Wessi, ich komme von der holländischen Grenze und wir haben trotzdem... Ich habe auch letztes Jahr für die ARD eine Komödie gemacht, die spielt im Bansfelder Land und wir waren ein schönes, gemischtes Team und haben alle unsere Perspektiven eingebracht und ich finde es wichtig, dass man miteinander redet und dass aber niemand von vornherein ausgeschlossen wird oder dass man sagt, die können das nicht oder so, das ist nicht richtig. Ich glaube aber auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele, viele Fehler auch gemacht wurden im Hinblick darauf, dass ostdeutsche Menschen nicht gleichberechtigt behandelt wurden. Das fand ich nicht gerecht und das finde ich auch nicht gut. Aber es wird jetzt gesehen.
Wenn man die 7 Jahrzehnte Fernsehgeschichte sich in Deutschland anschaut, war immer der Krimi mit dabei. Weil Sie ja nun, haben Sie eine Erklärung dafür? Also die Tatort gibt es ja auch schon seit 1970 zum Beispiel. Warum die Deutschen immer wieder Krimi wollen?
Ja, also wir machen uns da ja permanent Gedanken drüber, warum müssen das immer so viele Krimis sein. Ich glaube, es ist ganz nüchtern betrachtet eine überschaubare, sehr klare Dramaturgie. Also es gibt den Mord und dann gibt es die Aufgabe und die wird am Ende gelöst und dann haben wir wieder Frieden. Also ich glaube, das macht es so einfach und dann sind ja oft die Erzählungen am Rande so interessant. Es gibt ja bei vielen Krimis auch die Private Lines, die Geschichten der Kommissare, wer hat mit wem und was und wie viele Kinder und weiß ich nicht. Und das finden die Zuschauer ja sehr, sehr schön. Das wollen die schon auch haben. Das sind emotionale Geschichten, die dann auch sehr beliebt sind. Aber dieser Mord oder der Kriminalfall, der macht die Geschichte halt überschaubar, dramaturgisch überschaubar und für den Zuschauer dann auch sicher. Zu was er da eingeladen wird.
Aber ich könnte natürlich auch mal sagen, das versucht der Tatort ja zum Beispiel immer, diese sicheren Pfade zu verlassen. Manchmal klappt es nicht, Stichwort Experiment.
Ja, aber ich glaube, die Zeiten der Experimente auch beim Tatort sind auch ein bisschen vorbei. Also mein Eindruck, ich mache keinen Tatort, aber mein Eindruck ist doch, dass die da auf bekannte Pfade wieder zurückkehren.
3 Euro.
Seit 3 Jahren arbeite ich wieder als freie Autorin. Diesen Job erlernt man im Grunde durchs Machen. Und da habe ich eine Menge gelernt. Ja. Also einfachste Dinge, die so zündende Effekte haben, das war schon gut.
Wie ist das für Sie, jetzt auch so viel Input zu bekommen? Also wird man noch überrascht?
Immerzu. Das ist wirklich, also das ist verblüffend. Diese 10 Filme, die hier zur Disposition gestellt wurden, sind unglaublich gut. Also da bin ich überrascht, wie breit die Facetten sind, die hier vom Genre angeboten werden und auch von der Themenauswahl. Das sind richtig interessante Filme, die alle eine sehr eigene Handschrift haben und die natürlich auch eine Ästhetik haben, die modern ist. Das ist ein anderer Zugriff.
Das war eben auch schon der schöne Effekt. 6 Leute schauen einen Film und haben trotzdem unterschiedlichen Blick drauf. Ich glaube, das macht auch Spaß bei der Juryarbeit, die Diskussion selber, ne? Also wie man Filme sieht. Also es gibt ja auch viele Punkte, da ist man sich einig, aber trotzdem gibt es ja auch Punkte, wo man denkt, ach, so habe ich es aber gar nicht gesehen.
Das ist aber ganz normal. Also wir sind ja verschiedenen Generationen zugehörig, ja. Unsere soziale, kulturelle Herkunft ist anders. Also wir gucken mit ganz anderen Blicken auf die Dinge und das macht es ja reich, das macht es schön. Und man kriegt sich auch dadurch anders gespiegelt. Also man kann auch seine eigene Haltung oder Meinung nochmal anders prüfen. Ich finde diesen Prozess sehr, sehr interessant. Ja. Auch diese Interaktion mit den Leuten im Publikum ist gut, ja, weil die ja nochmal einen anderen Blick haben. Ja. Also jetzt spricht, was nicht so einfach ist, eine Macherin mit Machern. Aber das ist nicht einfach, muss ich sagen. Ja, ich habe es mir herausfordernd vorgestellt, aber dass es so anstrengend sein könnte, hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber eine Resonanz zu bekommen aus dem Publikum heraus, also von Menschen, die tatsächlich ausschließlich Rezipienten sind, ist dann nochmal ein anderer Schnack so. Das ist wirklich dann interessant zu sehen, wie Leute, die den einmal sehen und eigentlich sonst nichts mit Film zu tun haben, wie die das sehen. Denn für die sind ja die Filme gemacht.
Mensch, Reinhard, vielen Dank. Das waren Eindrücke von der Televisionale, die vergangene Woche erstmals in Weimar stattgefunden hat. Und die meisten, das ist das Schöne, an die gezeigten Fernsehproduktionen sind aktuell in der ARD-Mediathek abrufbar. Es ist überhaupt ein Tipp, die ARD-Mediathek, also massiv unterschätzt, finde ich. Und die Beiträge, die bei dieser Televisionale gezeigt wurden, ein Großteil ist in der ARD-Mediathek zu hören. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Unterdessen heißt das Magazin:
Vielleicht falle ich in den Bergen oder ich versink im Treibsand. Vielleicht gehe ich im Meer schwimmen und dann greift mich ein Hai an. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute sterben muss. Mal stürzt der Flieger ab, bei anderen reicht schon eine Erdnuss. Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit. Ich hab doch noch mein ganzes Leben Zeit für ein klärendes Gespräch zu zweit. Ist später noch Gelegenheit. Die Sanitäter wollen mich retten, behandeln mich im Krankenwagen. Ich versuche noch zu sprechen, aber kann schon nicht mehr atmen.
All die Worte nie gesagt, jetzt bin ich fort, nehm sie mit ins Grab. All die Worte vom Staub, ich dachte wirklich, irgendwann sprech ich sie aus.
Vielleicht geh ich mal ins Grüne, dann erschlägt mich dein Baum. Oder ich steh hinter der Bühne und geh an Lampenfieber drauf. Vielleicht war ich zu schnell und zu eitel für ein Helm. 1, 2 Bodenwellen und ich bin nicht mehr auf der Welt. Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit. Ich hab doch noch mein ganzes Leben Zeit für ein klärendes Gespräch zu zweit. Ist später noch Gelegenheit. Die Sanitäter wollen mich retten, behandeln mich im Krankenwagen. Ich versuche noch zu sprechen, aber kann schon nicht mehr atmen.
All die Worte nie gesagt, jetzt bin ich fort, nehm sie mit ins Grab. All die Worte vom Staub, ich dachte wirklich, irgendwann spreche ich sie aus. Jetzt lieg ich auf dem Asphalt. Allerletzte Szene. Nur eine Sirene, die durch die Gassen hallt. Und ich fühl mich so leicht. 21 Gramm. Und mein Leben ist vorbei. Noch bevor es begann.
Tja, 21 Gramm. Das war Faber, also gefühlt als Original war es natürlich Kraftklub featuring Faber mit der wunderbaren Stimme. Und als ich vor zwei Wochen angekündigt habe, dass die möglicherweise in der Straßenbahn spielen, weil es ja eine Einladung der Erfurter Verkehrsbetriebe gab, dachte ich, nein, niemals, nein, 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 die werden niemals kommen. Aber die waren doch da in einer Cabriolet-Straßenbahn, haben sie tatsächlich in Erfurt gespielt. Ich kenne Leute, die sind zufällig dazugekommen, konnten es kaum glauben. Die Kraftklubs sind wirklich, also die Kummer, Brüder und Schwestern, sind tatsächlich nach Erfurt gekommen. Wunderbar. Für die anderen war eine Platte von vor 30 Jahren schön. Und es gibt sie noch, We Smile. Und wir wandern in den Himmel, bevor wir dann ängstlich zu Anger 77 gehen.
Vom Träumen auf.
Smile für die anderen. Und das ist keinesfalls nur Recycling. Nein, das ist auf eine Art neu, finde ich. We Smile. Recycelt wird nichts von Anger 77, das wird wieder neu aufgearbeitet, das ist was anderes. Und wenn ich so Sigi und Koch und wenn ich sie so sehe, wie sie spielen mit Verstärken, da ist eine Frau dabei, dann scheint ihnen das Musikmachen immer noch Spaß zu machen. Anger 77 ist ja mit Erfurt verbunden, nicht nur den Namen, also das war zu einer Zeit, wo wir noch in Schnee gepinkelt haben, weil es noch Schnee gab und das war wunderbar. Anger 77 spielen, also wie immer, am 23. Dezember im Haus der Sozialen Dienste im Gewerkschaftshaus und sie haben auch ein neues Stück gemacht, Anger 77, Angst 25. Liebe Grüße an Sigi und die anderen und wer die Jungs und Mädels mal live sehen will, kann das tun am 23. Dezember, Anger 77.
Alles wegbricht,